Mehr ist doch eigentlich immer besser, oder? Gerade wenn es um LEDs und Filter in der Aquaristik geht, habe ich so das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren immer mehr das Motto galt, okay, je stärker, desto besser. Aber die Frage ist natürlich, brauchen wir denn so starke Technikkomponenten für schöne Aquarien? Genau diese Frage möchte ich in dieser Podcast-Folge beantworten und wir gehen auf das Thema Einfahrphasen ein und dort vor allem auf die Einfahrphasen-Mythen und welche vielleicht stimmen und welche nicht. Und deswegen würde ich sagen, das wird gut, also let's go. Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos. Und damit ganz herzlich willkommen zur 82. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, heute habe ich natürlich wie immer zwei super spannende Themen für euch dabei. Und ich würde sagen, wir starten sofort mit dem ersten Thema durch, nämlich braucht es immer leistungsstärkere Technik für schöne Aquarien, für schöne Aquascapes. Und da habe ich in den vergangenen Monaten, vielleicht sogar Jahren, die Erfahrung gemacht, beziehungsweise den Trend gesehen, dass es immer leistungsstärkere Technik für unsere Aquarien gibt. Egal, ob das jetzt Beleuchtung ist, wenn wir uns mal angucken, wir haben früher mit T8, T5 Röhren vielleicht unsere Becken beleuchtet, dann kam LED, die LED-Beleuchtung und wir haben festgestellt, okay, wir können richtig mit richtig viel Lumen in unser Aquarium reinballern und ja, haben dann so festgestellt, okay, je mehr, desto besser. Ist jetzt die Frage, genau das wollen wir natürlich beantworten. Oder wenn wir zum Beispiel auf Filter gucken, stellen wir fest, natürlich, wenn wir uns frühere Filter angucken, habe ich so eher das Gefühl, die waren teilweise, gerade die Außenfilter, durchaus doch kleiner und vielleicht auch vom Durchsatz her gar nicht mal so leistungsfähig. Und wenn ich mir heute große Biomaster-Filter zum Beispiel angucke, ja, muss ich schon feststellen, das sind schon richtige Trümmer und die haben auch richtig was an Durchsatz. Oder zum Beispiel auch, was mir auch aufgefallen ist, Osmoseanlage. Ja, ich habe zum Beispiel mit einer ganz klassischen Osmoseanlage gestartet, die, ich glaube, am Tag irgendwie so 400 Liter Durchsatz oder sowas hat. Dann kam zum Beispiel Aka mit ihrer 1900er Reihe, hat jetzt noch eine stärkere Osmoseanlage auf den Markt gebracht. Und da frage ich mich einfach so, okay, braucht es denn wirklich so starke Technik, um ein schönes Aquarium, ein schönes Aquascape zu haben? Und das ist natürlich so die große Frage, um die das erste Thema hier in dieser Podcast-Folge sich dreht. Und da muss ich jetzt sagen, wenn ich schon mal so einen kleinen Spoiler-Alert hier geben kann, als, ja, ich sag mal, vielleicht Antwort, die wir jetzt, bevor wir in diese Themen reinstarten, so ein bisschen geben können, ist natürlich ja und nein, denn es kommt natürlich wie immer alles in der Aquaristik immer natürlich ganz, ganz stark darauf an, was du mit deinem Aquarium machen möchtest, beziehungsweise was dir vorschwebt, was du vielleicht auch brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Denn aus meiner Sicht ist klar, okay, ja, der Trend geht natürlich zu stärkeren Technikprodukten, teilweise natürlich mit Recht, aber teilweise auch mit Unrecht. Und da müssen wir natürlich immer ganz, ganz stark unterscheiden, was du jetzt dann für einen konkreten Anwendungsfall hast. Und ich habe jetzt einfach mal, weil es wahrscheinlich so die häufigsten ja, Punkte sind, wo wir das merken, mir die Themen der Beleuchtung und des Filters rausgesucht. Und wenn wir uns hier mal die Beleuchtung angucken, ja, wie eben schon erwähnt, muss ich feststellen, naja, früher hatten wir dann die T5, T8 Röhren. Ja, wenn ich jetzt mal so an mein erstes Rio 125 zurückdenke, ja, da war mit der Standardbeleuchtung nicht viel zu reißen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Lumen das waren. Im Endeffekt waren es bei den Leuchtstoffröhren irgendwas so um die 50 Watt. Also es wird jetzt nicht so viel mega viel an Lumen gewesen sein. Und wenn wir heute mal auf die LED-Beleuchtung gucken, die wir in den meisten unserer Aquarien einsetzen, auch hinter mir hier, das Mini M hat ja auch jetzt eine LED-Beleuchtung drauf, hat es ja schon immer gehabt. Also man bekommt ja heute eigentlich gar nichts mehr anderes als die LED-Balken. Da werden wir feststellen, ja, die LED-Leuchten sind teilweise schon richtige, wahre Lumenmonster. Also wenn man es zumindest drauf anlegt, kommt man da relativ gut an eine hohe Lumenzahl ran. Also wenn ich jetzt so an meinen alten 60p denke, mit der AquaGrow-Lampe, die da drüber ist, ich glaube, das hatte knappe 7000 Lumen, etwas mehr. Ne, da sieht man schon, okay, das geht schon in den Starklichtbereich rein. Also das heißt, ich mache mich da natürlich von dieser Frage überhaupt nicht selbst frei. Ich tappe teilweise auch in die Falle, beziehungsweise, ja, ich sag mal, habe ich vielleicht auch Anwendungsfälle, wo ich solche Lumenzahlen dann auch brauche. Und ich habe jetzt unter einem meiner Videos, und das ist auch die initiale Idee oder warum ich genau jetzt dieses Thema hier in dieser Podcast-Folge auch mit behandeln möchte, hatte ich unter meinen Videos einen Kommentar, gerade auch so zu diesen Themen LED-Beleuchtung und wie viel ist jetzt viel und wie viel ist wenig, da kam so der Kommentar, okay, naja, lass dich jetzt nicht blenden, denn was früher als normal galt, ist heute eher niedrig einzustufen. Und ja, dass solche starken Beleuchtungen, wie ich sie in diesem Video vorschlagen würde, ja, überhaupt nicht notwendig seien. Und ja, gut, okay, muss ich erstmal so mit umgehen, das ist dann seine Meinung, aber ich habe mich natürlich da trotzdem auch mal mit Gedanken so ein bisschen mit auseinandergesetzt, okay, was bedeutet das denn vielleicht auch? Habe ich da vielleicht in den vergangenen Jahren einen Fehler gemacht? Und wenn wir uns jetzt dieses Thema Licht einfach mal angucken, muss ich an der Stelle feststellen, okay, ja, ich habe natürlich schon Lampen über meinen Aquarien, die sehr, sehr viel mehr Lumen bringen, als ich eigentlich in meinen Aquarien benötige, zumindest erstmal vorrangig. Jetzt ist es aber auch so, dass ich natürlich zum Beispiel in meinem Alpen 60p zum Beispiel Bodendecker wie HCC habe, also das heißt ja sehr, ja was heißt empfindliche, also sehr lichthungrige Bodendecker, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder Glossostigma, was bei mir in anderen Aquarien einfach dazu neigt, in die Höhe zu wachsen, anstatt wirklich schön unten einen Teppich zu bilden. Und was ich jetzt darauf zurückführe, dass halt einfach die Beleuchtung an der Stelle nicht passt, denn wir versuchen natürlich mit der Beleuchtung, klar, die Photosynthese aller Pflanzen im Aquarium zu fördern, aber natürlich auch ganz speziell, wenn ich starke Beleuchtung anbringe oder zum Beispiel einen Bodendecker habe, muss ich das halt haben, damit ich den Bodendecker, ja, ich sag mal eher mit diesem Licht am Boden platt drücke, sodass der halt nicht dazu neigt, in die Höhe zu wachsen, weil ich ihn natürlich als Bodendecker haben möchte. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall hier, es ist nicht ganz so einfach zu unterscheiden, okay, brauche ich jetzt zum Beispiel die richtig, richtig starke Beleuchtung oder reicht mir vielleicht die mittlere oder niedrigere Beleuchtung? Ne, wenn du jetzt ein ganz klassisches Aquarium hast, vielleicht mit ein paar Pflanzen drin oder eher anspruchsloseren Pflanzen vielleicht auch, dann reicht dir wahrscheinlich schon eine niedrige bis mittlere Beleuchtung total aus. Ne, das funktioniert ja in anderen Aquarien, die ich hier habe, auch ganz gut. Da braucht man das halt nicht zwingend. Wenn du aber jetzt zum Beispiel, also ich nenne immer ganz gerne HCC, weil es für mich halt einfach der Bodendecker ist, der so eine kleine Mimose quasi unter den Pflanzen ist, zumindest die, die ich in meinen Aquarien bisher hatte. Und da muss ich halt feststellen, da kommt man halt nicht wirklich mit mittlerer oder geringer Beleuchtung ran. Das heißt, da muss viel aufgefahren werden. Ich habe zum Beispiel damals meinen Rio 125 dann auch noch mit einem Zusatzbalken ausgerüstet, um dann halt im Vordergrund wirklich schön mein HCC wachsen lassen zu können. Und das hat dann auch wirklich gut geholfen. Also das sind halt so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, mit viel Licht kommt auch quasi viel Verantwortung, beziehungsweise kommen viele Probleme auf dich zu. Denn es ist natürlich so, dass das Licht natürlich auch manchmal Probleme machen kann. Das heißt, wenn unser Aquarium nicht wirklich auf diese Menge an Licht angepasst ist, das heißt, weil wir zum Beispiel irgendwie einen Fehler in der Düngung haben, weil wir vielleicht auch keine CO2-Versorgung haben im Aquarium oder was auch immer oder vielleicht zu lange mit zu viel Intensität beleuchten, dann ist es so, dass natürlich da auch ja Algenbildung provoziert werden kann. Das heißt, dass du einfach mit diesem Licht deine Algen im Aquarium nochmal mehr reizt, wirklich dann auch eine schöne Algenplage im Aquarium auszubilden. Also ne, ist jetzt nicht so, als hätte ich das nicht schon mal gehabt. Das heißt, dann hat man irgendwie falsch gedüngt, hat auch noch viel Licht ins Aquarium eingebracht, hat irgendwie 10 Stunden sein Aquarium auf 100%, also bei dem stark lichtbeleuchteten Aquarium auf 100% gefahren. Ja, und dann stellt man schön nach 2 Wochen fest, wenn man zum Beispiel im Urlaub war oder was auch immer oder auf, ja, keine Ahnung, Wochenendbesuch oder was auch immer, dass da einfach dann die Algen das Aquarium schon komplett zugewuchert haben. Und da stellt man natürlich fest, dass zu viel dann auch manchmal echt ein Problem sein kann. Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal sensibilisieren dafür, dass natürlich jeder Anwendungsfall unterschiedlich ist. Das heißt, dass wir natürlich als Aquarianer, wenn wir jetzt zum Beispiel meine Videos gucken, uns auf Instagram schlau machen oder zum Beispiel die Videos von anderen Creatoren angucken, immer wieder natürlich auch im Hinterkopf halten müssen, dass diese Aquarien wahrscheinlich in einem anderen Setup, in einem anderen System quasi gepflegt werden und somit dementsprechend auch, ja, ich sag mal, in der Regel nicht das widerspiegeln, was der normale Aquarianer von euch wahrscheinlich zu Hause hat. Das heißt, dass wir das natürlich auch immer im Hinterkopf behalten müssen, dass zum Beispiel bestimmte Aquarien, die wir sehen, vielleicht Pflanzen haben, die das halt einfach nun mal benötigen. Und auf der anderen Seite natürlich auch viele Aquarien, gerade wenn wir so vielleicht im YouTube-Bereich oder Instagram-Bereich gucken, eher auf die Kurzzeitpflege spezialisiert sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Aquarien habe, meine stehen relativ lange. Ich merke aber immer wieder, dass ich natürlich auch aufgrund des Contents natürlich dazu gezwungen bin, in Anführungszeichen, das mache ich natürlich gerne, aber trotzdem halt irgendwie dazu animiert werde, auch die Aquarien häufiger mal neu zu machen. Und da fällt es natürlich nicht auf, wenn man über mehrere Jahre zum Beispiel sein Aquarium mit sehr starker Beleuchtung fährt und da dann vielleicht irgendwie nach 2 Jahren irgendwie eine Algenblüte hätte, weil der Boden, der Sollbodengrund irgendwann ausgelaugt ist und man mit der Düngung nicht mehr richtig hinterherkommt oder was auch immer noch da passieren kann. Das fällt ja in solchen Becken eher weniger ins Gewicht. Das heißt, das sollte man sich immer wieder im Hinterkopf behalten, dass das natürlich auch ein Punkt sein kann, dass die Aquarien, die ihr im Netz so seht, egal ob das jetzt auf Instagram ist, bei mir ist oder wo auch immer, dass die, ja, ich sag mal, nicht den Großteil wahrscheinlich der Aquarianer widerspiegeln und Aquascaper. Gut, so viel zum Thema Beleuchtung und dann habe ich natürlich noch den Punkt Filter, denn das betrifft uns natürlich alle, beziehungsweise bis auf die natürlich, die ihr Aquarium filterlos betreiben. Ich gehe jetzt hier natürlich nur auf die Leute ein, die ihr Aquarium mit Filter betreiben. Hier ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt mal so zurück überlege an meinen Bioflow, der in dem Juwel-Aquarium mit drinne war, oder halt an andere Filter, die ich so kenne, muss ich sagen, das waren früher zumindest so, was heißt früher, vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe mit der Aquaristik, ja doch kleinere Filter, würde ich sagen, gerade im Außenfilterbereich. Die Filter, die ich hatte, die waren relativ klein, hatten wahrscheinlich auch weniger Durchfluss dementsprechend. Und wenn wir uns das heute angucken, haben wir ja schon teilweise richtige Hochleistungsfilter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal das vergleiche, was ich bei meinem Alpen 60P hatte, beziehungsweise dem Vorgänger, dem 80-Liter-Becken, da muss ich sagen, da hatte ich ja eigentlich einen Juwelfilter dran laufen, die 400er-Reihe, und habe dann mit dem Wechsel auf das neue Layout dann auch einen neuen Filter bekommen, nämlich den Biomaster 250. Der ist ja auch für dieses Aquarium, muss man jetzt wohl sagen, natürlich etwas überdimensioniert. Das war mir am Anfang auch klar. Ich habe den gewählt, weil ich natürlich die Erfahrung machen wollte, da natürlich auch hin und wieder mal der Konsens herrscht, okay, du musst dein Aquarium stärker filtern oder sowas. Und da wollte ich natürlich dann dementsprechend auch mal Erfahrung sammeln, aber auch einfach mit anderen Marken in meinem Aquarium arbeiten, um euch dann natürlich auch von meinen Erfahrungen davon berichten zu können. Gut, und wir sehen, okay, wir hatten früher einen kleineren Filter oder ich hatte früher einen kleineren Filter daran und habe jetzt einen Riesenfilter. Das heißt, in dem Falle sehe ich schon, okay, da hat die Technikinflation quasi zugeschlagen. Und jetzt muss ich an der Stelle meine subjektive Meinung preisgeben, denn ich habe das Gefühl gehabt, dass das Aquarium, wo der Filter kleiner war, stabiler gelaufen ist, im Sinne von stabiler, dass einfach das Aquarium an sich vom Gefühl her stabiler gelaufen ist, vom Pflanzenwachstum, von den Algen, im Gegensatz zu jetzt zu meinem Alpen 60P-Becken. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass das nicht richtig vergleichbar ist, weil es zwei sehr unterschiedliche Beckenarten waren, mit denen ich gefahren bin. Das 80-Liter-Becken hatte wirklich kompletten Bodendecker, hatte eine sehr, sehr große Ecke mit nur Rotala-Pflanzen im Hintergrund. Das heißt, da war an sich schon eine relativ hohe Pflanzenmasse. Wenn ich das jetzt bei meinem Alpen 60P mir angucke, muss ich sagen, im Vergleich ist die Pflanzenmasse durchaus geringer. Das heißt, da können wir jetzt nicht so direkt ein Fazit ziehen. Was ich aber damit sagen will, ist, dass ihr dass ihr nicht immer zwangsweise einen mega großen Filter braucht, um die optimalen Lebensbedingungen für die Fische und Pflanzen in eurem Aquarium sicherzustellen. Die Filter müssen zum Aquarium passen und es bringt nichts zu sagen, so wie ich das jetzt als Test bei mir gemacht habe, ich hole mir jetzt einfach mal den dicken großen Filter, der total überdimensioniert ist für mein Aquarium, sondern ihr solltet halt darauf achten, dass der Filter von der Filterleistung, ich finde immer, am Anfang habe ich gedacht, gut, das, was auf den Filtern draufsteht, was die an Durchsatz bringen und was der Hersteller vorschlägt für eine Range für die Literzahl des Aquariums, das ist so Schall und Rauch, das schreiben die Hersteller so drauf, weil sie gerade Spaß dazu haben und das in Absatz fördert. Ich muss aber sagen, ich bin sehr angetan davon bei den Literangaben, denen die Hersteller geben. Das heißt, dass es da schon mal so ein Gefühl gibt, okay, passt denn dieser Filter denn überhaupt für mein Aquarium und wenn ich danach gegangen wäre, wäre eigentlich für den Biomaster 250 halt mein Aquarium mit 80 Litern oder so schon mehr oder weniger fast rausgefallen. Das heißt, wir sehen hier, dass das natürlich total überdimensioniert ist, aber mir dann halt auch passieren kann. Und damit möchte ich an dieses Thema ein kleines Fazit dranhängen, beziehungsweise die Antwort auf die Frage, naja, brauchen wir denn jetzt immer leistungsstärkere Techniken in unserem Aquarium? Und da kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung her sagen, naja, also leistungsstärkere Technik hat definitiv ihre Vorteile, wenn sie wirklich für deinen Anwendungsfall angemessen ist. Und nicht jede Leistung der Technik ist für deinen konkreten Anwendungsfall angemessen. Das heißt, sie ist nicht immer notwendig. Das heißt, wenn du jetzt bestimmte Voraussetzungen in deinem Aquarium hast, und da gibt es keine Ahnung wie viele, ne? Ich kann jetzt hier nicht auf Einzelheiten in dieser Podcast-Folge drangehen, dann wären wir wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie noch morgen früh beschäftigt hier. Ne? Also das heißt, da bist du als Aquarianer dann gefragt zu sagen, hey, brauche ich denn diese Technik überhaupt? Und da hilft es jetzt nicht, nur einem YouTuber, nur einem Podcast, wie auch immer, zu folgen und zu sagen, ja, der hat das aber so gesagt, sondern bild dir deine eigene Meinung, hol dir andere Informationen rein und schau, was andere dir auch über dieses Thema sagen und mach dementsprechend dir dann Gedanken, ob diese Technik, ob diese leistungsstarke Technik in deinem Aquarium dann auch wirklich Sinn hat, denn es geht halt darum, die Technik nach seinem eigenen Bedarf zu wählen und dementsprechend nicht einfach irgendeinem Trend zu folgen, weil jetzt halt einfach viele YouTuber, Aquascaper, ich, wie auch immer, dann halt sagen, hey, du brauchst aber immer stärkere Lampen und so weiter und so fort. Du musst dir an deinem konkreten Anwendungsfall immer überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn du da zu der Einstellung kommst, hey, das ist sinnvoll, go for it, ist super. Wenn du da zu der Einstellung kommst, nee, brauche ich jetzt nicht wirklich, dann spar dir das Geld und kauf dir vielleicht etwas schwächere Technik, mit der du aber trotzdem gute Ergebnisse erreichen kannst. Genau, so viel eigentlich zu diesem Thema. Und dann möchte ich auf das zweite Thema kommen, nämlich die Einfahrphase. Und da gibt es unglaublich viele Mythen über die Einfahrphase. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal in dieser Podcast-Folge so ein kleines Mythen-Special. Das heißt, was gibt es für Mythen, so drei große Mythen über die Einfahrphase, die ich dir zumindest in meinen Kommentaren immer wieder gelesen habe, wo ich auch teilweise manchmal sage, oh wei, oh wei, oh wei. Jeder muss das so machen, wie er meint. Ich kann diesen Leuten dann auch teilweise nicht mehr helfen. Ist dann halt einfach so. Deswegen machen wir natürlich diese Podcast-Folge, um darüber aufzuklären. Und ich habe zum Beispiel Kommentare gelesen so in der vergangenen Zeit, so wie, Einfahrphase, da braucht man doch nicht mehr. Dafür haben wir doch jetzt irgendwelche Filterbakterien, irgendwelche Einfahrphasen-Bakterienüberspringer oder ich kann meine Fische einfach einsetzen. Ich habe mein Aquarium ganz neu aufgesetzt, schmeiße die Tiere einfach rein und wenn da Nitrit kommt, haben wir doch so Nitritvernichter und so weiter und so fort. Und das braucht man doch heute alles nicht mehr. Und da muss ich sagen, genau das möchte ich heute in diesen Mythen einfach mal so ein bisschen auseinandernehmen. Denn ich muss halt einfach sagen, dass diese Mythen wirklich in einigen Köpfen wohl anscheinend rumgeistern. Und deswegen würde ich sagen, labern wir jetzt hier nicht lange drum herum, sondern kommen direkt zum ersten Mythos. Und der erste Mythos greift nämlich direkt an dem ganz großen Thema an, nämlich ein Aquarium braucht doch eigentlich keine Einfahrphase mehr. Und da muss ich aus meiner persönlichen Sicht sagen, das ist meine persönliche Meinung, eine ganz klare Antwort zu diesem Thema, ja, es braucht sie doch. Und da müssen wir halt einfach auf dieses Thema Einfahrphase vielleicht auch nochmal was genauer eingehen. Was ist eigentlich eine Einfahrphase in unserem Aquarium los? Und die Einfahrphase ist einer der wichtigsten Prozesse, den wir so in unserem Aquarium, in der Aquaristik haben. Denn er macht aus einem toten Aquarium, also einfach nur ein Glaskasten mit ein bisschen Wasser und Steinen und Pflanzen drin, ein wirklich lebendiges Biotop, weil es einfach in dieser Zeit die biologischen Prozesse, die es brauchte in einem Aquarium, herausbildet. Das heißt, die Bakterien, die wir dafür brauchen, in unserem Filter, in unserem Bodengrund, an unseren Pflanzen, an unserem Hardscape, was auch immer wir noch im Aquarium haben, dass diese Bakterien sich langsam herausbilden können. Und genau deswegen brauchen wir halt die Einfahrphase. Und diese Bakterien, die wir dafür brauchen, das sind die Bakterien, die wir für die Nitrifikation, also den Stickstoffkreislauf in unserem Aquarium brauchen, damit giftige Stoffe, sowas wie Ammoniak oder Ammonium, langsam dann zu Nitrit, was für unsere Tiere giftig ist, umgewandelt werden. Und da das natürlich nicht in unserem Aquarium bleiben darf, gibt es noch eine zweite Reihe von Bakterien, die sich dann in unserem Aquarium ansiedeln, die dann aus Nitrit wiederum Nitrat machen, was ja weniger schädlich ist und wir sogar natürlich auch für unser Pflanzenwachstum brauchen. Das heißt, wir sehen, dass dieser Prozess wirklich ein elementarer Bestandteil ist, wie das Wasser quasi in unserem Aquarium immer wieder von sich selbst gereinigt wird. Und deswegen können wir da auch aus meiner Sicht jetzt nicht sagen, ja, das ist gar kein Problem, das können wir überspringen, das brauchen wir alles nicht mehr, sondern wir müssen wirklich darauf achten, dass dieser Prozess zu einem halbwegs guten Zustand ist, damit wir unsere Tiere ins Aquarium einbringen können. Denn wenn dieser nicht in einem guten Zustand ist, dann kann es halt sein, dass ein sogenannter Nitritpeak entsteht. Das heißt, dass wir einfach eine sehr hohe Spitze an Nitrit in unserem Aquarium nachweisen können und da natürlich Nitrit, ja, ich sag mal, sehr, sehr schädlich für unsere Tiere ist. Denn Nitrit wirkt quasi als Blocker mehr oder weniger. Das heißt, es bindet an das Hämoglobin, also das heißt die roten Blutkörperchen in den Blutbahnen unserer Fische, unserer Bewohner im Aquarium. Und das heißt, sie können keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. Das ist auch der Grund, warum dann viele Tiere, viele Fische anfangen, so vermeintlich heftig zu atmen mit ihren Kiemen, da sie halt einfach keinen Sauerstoff mehr aufnehmen können, wenn es halt einen zu hohen Nitritwert im Aquarium gibt. Und genau das wollen wir natürlich vermeiden, damit halt unsere Tiere nicht sterben, sollten wir halt unsere Tiere erst nach einem Nitritpeak einsetzen. Und wir können definitiv über die Dauer einer Einfahrphase streiten, denn da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Aussagen von, ich sag mal, 3 Wochen bis 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen oder auch noch Leute, Lexikas, was auch immer, die sagen, ja, das dauert noch wesentlich länger. Wir können natürlich darüber streiten, wie lange das dauert. Und ich bin mir auch definitiv bewusst, dass eine Stabilität eines biologischen Systems definitiv länger braucht als ein paar Wochen. Ne? Das heißt, da reden wir von Monaten, bis sich wirklich einigermaßen stabiles System herausgebildet hat. Wenn wir uns aber jetzt mal auf diesen Nitritpeak verständigen, dann können wir sagen, dass wir ungefähr, das kann man auch nicht pauschal immer für jedes Aquarium sagen, jedes Aquarium ist an der Stelle unterschiedlich, das sind so Faustregeln, dass wir ungefähr vielleicht zwischen 4 bis 6 Wochen oder sowas annehmen können, 3 bis 4, 5 Wochen, irgendwie sowas, dass wir auf jeden Fall sehen, naja, wir können jetzt nicht die Einfahrphase einfach überspringen, weil es halt einfach eine gewisse Zeit braucht, um unser Aquarium biologisch aktiv zu bekommen, egal ob es jetzt Hilfsprodukte gibt oder nicht. Und damit kommen wir nämlich dann auch schon zum zweiten Mythos an dieser Stelle. Und der besagt, dass man natürlich eine Einfahrphase total einfach verkürzen kann oder sogar überspringen kann, wenn ich diverse Hilfsprodukte nutze. Und jetzt muss ich sagen, naja gut, das klingt natürlich verlockend. Ich kenne das selber, wenn wir uns jetzt solche Hilfsprodukte angucken, das sind dann Filterbakterien oder sonst irgendwelche Präparate, die wir in unser Aquarium reinkippen können und die Hersteller versprechen uns, ja, du hast sofort ein biologisch aktives System im Aquarium und du kannst sofort deine Tiere ins Aquarium einsetzen. Und du kannst, oder vielleicht sagt das der Hersteller noch nicht mehr, sondern sagt vielleicht, du kannst deine Einfahrphase erheblich damit verkürzen und vielleicht nach schon ein paar Tagen das einsetzen. Das heißt, da gibt es ja diverseste Aussagen, was man damit machen kann. Und da muss ich sagen, ja, wir können natürlich mit solchen Präparaten natürlich unsere Einlaufphase verringern oder die Dauer, die wir haben für eine Einlaufphase. Aber wir dürfen uns da jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wir sagen, hey, wenn wir uns jetzt zum Beispiel darauf einigen würden, eine Einfahrphase würde roundabout 5 bis 6 Wochen dauern. Da können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir mit ein paar Hilfsprodukten unsere Einfahrphase innerhalb von einer Woche abgeschlossen haben. Das heißt, das muss jedem klar sein. Das ist meine Meinung an der Stelle. Ich würde jetzt kein Aquarium so aufsetzen und sagen, hey, ich kipp da jetzt ein bisschen Filterpräparat rein und dann läuft das Ganze nach einer Woche, sondern wir müssen halt immer wieder gucken, dass unsere Einfahrphase richtig in Gang ist, beziehungsweise dann halt eine richtige Einlaufphase machen, denn aus meiner Sicht ersetzen diese Hilfsprodukte, die wir so haben, nicht ja unsere natürliche Einlaufphase. Gerade was zum Beispiel auch diese ganzen Nitritvernichterprodukte angeht, die es so auf dem Markt gibt, die suggestieren dir natürlich, hey, naja gut, ich kann ja meine Fische einsetzen, denn wenn ich ja jetzt einen Nitritpeak bekomme, dann kippe ich einfach dieses Zeug da rein und dann ist es weg. man kann das natürlich erstmal so sehen, klar, aber so funktioniert halt einfach Aquaristik und biologische Systeme nicht. Ne, dass wir halt einfach mit Chemieprodukten dann nochmal wieder versuchen, unsere Fehler, die wir eigentlich vorher gemacht haben, zu bekämpfen. Das ist im absoluten Notfall. Ne? Wenn du jetzt deine Einlaufphase ganz gut durchgezogen hast und dann schon Tiere langsam eingesetzt hast und es kommt, warum auch immer, zum Nitritpeak, dann sind solche Produkte natürlich gut. Aber sie sollten nicht dazu anregen, aus meiner Sicht, einfach zu sagen, ey, ich, ja, lass jetzt einfach mal alle physikalischen und biologischen Grundsätze einfach mal links liegen und mach das halt nur mit diesen Hilfsprodukten. Das heißt, da muss ich sagen, wenn du dich darauf verlässt, bist du quasi verlassen, denn ich sag mal so, wer seine Tiere nach ein paar Tagen ja Standzeit des Aquariums schon einsetzt, wenn man eine klassische Einlaufphase gemacht hat, ja, da kann ich halt eigentlich auch nichts mehr sagen. Das ist mir jetzt persönlich zu riskant. Und deswegen würde ich sagen, ist dieser Mythos unwahr, dass wir an der Stelle die Einlaufphase nicht überspringen können. Wir können sie nicht wesentlich verkürzen, dass wir halt sagen können, nach ein paar Tagen geht das schon, sondern dass wir halt da, um ein stabiles Aquarium und ein gutes Zuhause für unsere Fische hinzubekommen, natürlich eine gewisse Wartezeit auf jeden Fall immer haben werden. Und dann kommen wir zum dritten Mythos. Und der betrifft den Nitritpeak, den ich ja eben schon angesprochen habe. Denn es geistert natürlich auch, oder das sage ich auch meistens in meinen Videos, dass die Einlaufphase quasi damit beendet ist, in Anführungszeichen, wenn du einen Nitritpeak in deinem Aquarium nachweisen kannst. Weil es der Standardfall ist, okay, du hast dein Aquarium, da ist Nitrit 0, dann steigt es auf einmal rapide an, weil halt natürlich dann sich die erste Charge an Bakterien gebildet hat, die dann Nitrit produzieren und mit diesem Nitrit können die anderen Bakterien das natürlich als Futter, also Nitrosomonas und Nitrobacter-Bakterien, nur dass wir da richtig sind, ne, dann nehmen die das quasi als Futter und können das dann wiederum abbauen. Das heißt, dass wir eine Art Peak da drin haben. Und hier ist es jetzt natürlich so, dass gerade dieser Nachweis eines Nitritpeaks, ja, ich sag mal, gar nicht mal so einfach ist, ne? Denn ich kriege immer wieder auch Kommentare unter meinen Videos, gerade wenn es um Nitrit und Einlaufphase geht. Ja, ich messe jetzt schon seit 4 Wochen mein Wasser durch und habe eigentlich immer noch keinen Nitritpeak in meinem Aquarium feststellen können. Und da muss ich sagen, okay, naja, ich predige das zwar auch immer, ne, dass ich sage, okay, wenn du Nitrit nachweisen kannst, beziehungsweise wenn es danach wieder null ist, dann können wir die Einfahrphase als beendet betrachten, dann können wir langsam unser Aquarium besetzen. Wir müssen aber natürlich auch feststellen, dass das nicht immer zwingend der Fall sein muss, denn nicht in jedem Aquarium gibt es einen messbaren Nitritpeak. Ne? Das heißt, wir können natürlich unterschiedliche Gründe dafür haben, weil wir zum Beispiel Messungenauigkeiten haben, weil wir zum Beispiel statt einem Tröpfchentest einen Streifentest zum Beispiel nutzen oder weil wir zum Beispiel bei unserem Tröpfchentest Ungenauigkeiten mit eingebracht haben, ne? Die halt menschlich sind. Oder weil wir, was weiß ich, zum Beispiel den Peak schon lange vorbei haben. Das heißt, dass dieser halt nur ein paar Tage ging und wir dadurch, dass wir vielleicht in dem Zeitraum gar nicht gemessen haben, gar nicht feststellen konnten, dass der Nitritpeak wirklich merklich gestiegen ist. Oder dass es halt einfach dann dazu kommt, dass der Nitritpeak zwar ansteigt, aber nicht so extrem, dass man das wirklich gut auf Tests sehen kann. Das heißt, da ist natürlich immer so eine gewisse, ja, ich sag mal, Auffassungsgabe des Aquarianers gefragt, der hat sich damit auseinandersetzen muss, okay, naja, wann ist denn jetzt ein Aquarium wirklich quasi betriebsbereit? Das heißt, wann ist die Einfahrphase beendet und wir uns nicht ganz, ganz starr damit danach richten sollten, wann ein Nitritpeak im Aquarium aufgetreten ist. Ich würde jetzt zum Beispiel auch an der Stelle empfehlen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Aquarium hast, was schon zum Beispiel 4 Wochen in der Einlaufphase ist und du konntest bis jetzt keinen Nitritpeak feststellen, dann kannst du zum Beispiel schon mal nach der 3. Woche oder sowas Bewohner in dein Aquarium einsetzen, die zum Beispiel nicht ganz so stark auf Nitrit im Wasser anschlagen. Das heißt zum Beispiel Garnelen oder Schnecken. Das heißt, dass die durch ihre Ausscheidungen schon mal wieder mehr Futter in diesen Prozess mit reinbringen quasi und somit dann halt nochmal die Bakterienproduktion befeuern und dann vielleicht der Nitritwert etwas ansteigt, was aber dann halt bei Schnecken und Garnelen nicht so das Problem ist. Da ist eher Nitrat das Problem. Und dann halt nach und nach vielleicht erst das Aquarium besetzt. Das heißt, dass man nicht an einem Tag hingeht und alle keine Ahnung, wie viele Fische und Garnelen und was auch immer noch ins Aquarium einsetzt, sondern dass man das nach und nach macht, sodass halt hier dann auch der Nitritwert vielleicht gar nicht mal, wenn er noch gar nicht durch sein sollte, was wir vielleicht nicht gemessen haben oder warum auch immer, dass wir dann halt hier versuchen, erstmal das Ganze langsam zu machen, um halt dem vorzubeugen, dass es halt doch noch vielleicht einen Nitritpeak gibt. Das heißt, was ist so das Fazit dieser Frage? Naja, eine Einlaufphase ist Pflicht, um ein gesundes Aquarium aufzubauen, aus meiner Sicht. Und wir müssen feststellen, naja, die ganzen Hilfsprodukte, die wir haben, die können eine gute Hilfe sein, aber aus meiner Sicht halt auch nicht mehr. Sie sollten dein rationales Denken als Aquarianer nicht einfach komplett ausschalten und sagen, hey, ich, gib einen, was auch immer auf die biologischen Prozesse und macht dann einfach keine Einlaufphase, sondern sie sollten eine gute Ergänzung dazu sein und können dir vielleicht helfen, die Einlaufphase zumindest etwas zu verkürzen und dann halt auch vielleicht eine gute Einlaufphase, eine gute Basis schon mal zu bilden. Und wir müssen natürlich feststellen, naja, ein Nitritpeak kann nicht immer als einziger Faktor gesehen werden, um wirklich zu sagen, dass eine Einfachphase abgeschlossen ist, weil es halt einfach mal sein kann, dass ein Aquarium unter Umständen keinen krassen Nitritpeak ausbildet oder wir den halt einfach nicht gemessen haben oder was auch immer. Das heißt, wir sehen, es sind einige Mythen rund um die Einfachphase im Umlauf und ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit den Ideen bzw. den Meinungen und natürlich auch Hinterlegungen in diesem Podcast so ein bisschen Klarheit schaffen und hoffe, dass du ein neues Aquarium, was du vielleicht aufbauen möchtest, wirklich mit einer Einlaufphase erst wirklich gut einfährst. Und damit würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du auf Spotify zuhörst, gib diesem Podcast gerne mal eine Bewertung, so viel wie du fühlst, egal ob es jetzt zwischen 1 oder 5 Sternen sind, mach das einfach so, wie du das denkst. Und dann würde ich sagen, soll es das von diesem Podcast gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.